Hallo und herzlich willkommen zum 535. NMAC-Podcast. Ich bin Markus und heute ist das Thema Persona 3, beziehungsweise Persona 3 Portable, da das ja die Version ist, die auf der Switch erschienen ist letztes Jahr. Und für den Podcast habe ich mir Unterstützung geholt von einem, auch ein Fan der Serie, das ist der Jonas. Hallo Jonas.
Ja, hallo Markus und hallo liebe Hörer. Und ich denke, wir sind beide Fans und deswegen wissen genau, wir, dass wir heute über ganz den ersten Teil der Reihe reden.
Genau, also den ersten der neuen sozusagen.
Genau, den ersten Teil der Reihe.
Genau. Und Persona 3 Portable ist ja letztes Jahr im Januar auch für die Switch erschienen, also aber als Persona 3 Portable halt. Und wir haben uns gedacht, da jetzt dieses Jahr auch mit Persona 3 Reload das Remake rausgekommen ist, haben wir gedacht, dass wir jetzt einfach mal über Persona 3 allgemein und dann, wie gesagt, auch im Speziellen über die Portable-Version sprechen, die ja da für die Switch rausgekommen ist. Und hast du eigentlich Erfahrung mit der Persona-Reihe vor Teil 3 oder erst ab Teil 3?
Also ich habe Teil 2 mal gespielt, auch diese PlayStation Portable Remake-Version, aber auch nur eine Handvoll von Stunden und bin da jetzt nicht so ganz reingekommen. Dafür war es halt ein bisschen zu wenige Quality-of-Life-Funktionen und auch ein bisschen zu viele Zufallskämpfe und irgendwie auch die Übersetzung war ein bisschen komisch. Aber so richtig Klick gemacht hat es erst mit Teil 3. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, also ich kenne die tatsächlich seit dem ersten Teil, die Serie. Also der erste Teil, der ist ja 96 erschienen als Revelations Persona in den USA. Und im Dezember ist es dann, glaube ich, also Dezember 96, im September ist es in Japan erschienen. Da habe ich zum ersten Mal mit der Serie Kontakt gehabt. Der erste Teil, der ist ja noch mal anders, ne? Der ist ja quasi wirklich ein 3D Dungeon Crawler, wie jetzt Etrian Odyssey oder auch Wizardry oder so, da halt die alten Shin Megami Tensei Teile. Und halt noch sehr, sehr anders. Und da war das aber auch so, dass das noch sehr stark für den westlichen Markt damals angepasst wurde. Da wurden dann nämlich aus der japanischen Highschool wurde dann eine US-Highschool und einige Charaktere wurden umbenannt in englische, amerikanische Namen. Und auch die Hautfarbe von einem Charakter wurde etwas verändert. Also es ist alles etwas eine sehr seltsame Umsetzung insgesamt gewesen. Aber es war so die ersten Erfahrungen, die ich mit der Serie gesammelt habe. Allerdings bin ich da auch nicht so weit gekommen. Das Spiel ist auch recht schwer. Und das hat ja dann auch nochmal ein Remake bekommen für die PSP. Habe ich dann auch nochmal gespielt. Aber es ist schon sehr, sehr schwer, weil das ist wirklich ein sehr klassischer Dungeon Crawler eigentlich. Auch mit vielen Zufallsbegegnungen auch. Und denn wir haben es ja schon gesagt, die Persona-Reihe ist ja insgesamt eigentlich ursprünglich eine Spin-off-Reihe von der großen Megami Tensei oder Shin Megami Tensei-Reihe. Und das hat sich aber so ein bisschen geändert, denn die Persona-Reihe ist ja schon irgendwie zu einer eigenständigen Serie geworden. Deshalb haben die auch den Shin Megami Tensei Untertitel dann auch weggelassen. Ab dem fünften, glaube ich. Im vierten gab es den, glaube ich, noch, oder?
Ja, ich denke, das war auch ab dem fünften Teil, dass es dann eigenständig war.
Genau, weil dann auch dann so viele Spin-offs auch rauskamen von Persona. Da gab es ja Persona Q und die ist auch wieder so ein Dungeon Crawler. War dann, gab es die Dancing All Night und so, diese Tanzspiele und Fighting Games und so. Und da war das dann schon was ganz, ganz Eigenes, ne? Und was die Serie ja so besonders macht oder abgrenzt auch so ein bisschen von den anderen Shin Megami Tensei-Teilen, ist das Highschool-Setting. Die spielen ja alle immer ausschließlich an der Highschool, alle Teile. Und das war dann auch im zweiten Teil so. Der war dann aber schon noch ein bisschen anders, aber der war immerhin auf zwei Teile verteilt. Also es gab dann Innocent Sin und Eternal Punishment. Das waren die zwei die zwei Teile, in der das, also das Spiel quasi aufgeteilt, die ganze Story aufgeteilt in zwei Teile. Und ja, sehr umfangreich und auch sehr düster alles noch. Und das hat sich dann erst so mit, ja, mit Teil 3 dann wirklich geändert und quasi das neue Gesicht der Serie hat damit begonnen. Und genau, was macht denn, würde ich sagen, für dich Persona ab Teil 3 so aus? Was ist das Besondere daran?
Ja, also der Hauptwiedererkennungswert ist natürlich das Kalendersystem. Das heißt, man muss in diesen Spielen seine Zeit sehr gut einteilen, weil man im Gegensatz zu anderen Rollenspielen eine verhältnismäßig kleine Welt hat, aber die Zeit, ja, die Kalenderzeit unaufhörlich weiterläuft und man in der Regel zwei Slots hat, Vormittag und Nachmittag oder eben Nachmittag und Abend, und dann sich entscheiden muss, ob man jetzt zum Beispiel in einen Dungeon geht und dann dort halt so lange ist, bis einem die SP ausgehen und dann muss man halt auch wieder raus. Mhm. Oder ob man sich an einen der vielen Freizeitaktivitäten in der Stadt und Umgebung ja, dort seine Zeit verbringt.
Was so ein Highschooler halt macht. Freunde treffen, Schule, ne, und im Dungeon,
genau,
und
diese im Dungeon Stimmung, Monster killen. Die das Spiel ja aufbaut, ist ganz klar halt japanische, zeitgenössische Highschool.
Genau.
Die Stimmung mit eben den entsprechenden Themen, die die Leute betrifft, wenn man so zwischen 16 und 18 Jahre ist oder so.
Genau.
Und dann gibt es natürlich trotzdem irgendeine Story, die übernatürliche Elemente mit hineinbringt und dann, ja, muss man wie in Shin Megami Tensei alle möglichen übernatürlichen Wesen eliminieren.
Genau. Und das, wie gesagt, das ist ja wirklich, dass der Hauptcharakter dann halt sein Leben, quasi sein Highschool-Leben managt in Verbindung mit dem Dungeon Crawling, wenn man so will. So,
genau. Ich weiß nicht, was ist dein Grund, warum du es so gerne spielst? Also ich fand es immer so schön, möglichst effektiv zu spielen, also einen Guide zu verwenden, aber das Gefühl zu haben, dass man seine Zeit sinnvoll nutzt.
Ja, genau.
Anderen Rollenspielen sind ja normale Quests eher unspektakulär, aber hier fühlen sie sich auch nach irgendwie was Wertvollen an, wenn man sie ja möglichst schnell und effektiv erledigt.
Mhm. Ja, genau. Also dieses Zeitmanagement ist auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Vor allen Dingen, da man ja so in allen, also jetzt Persona 3, 4 und 5 immer dann auch bis zu einem gewissen Datum immer mit einem gewissen Teil des Dungeons fertig sein muss. Und dann muss man ja immer so ein bisschen seine Zeit halt einteilen. Also man spielt ja quasi ein Schuljahr quasi durch, wenn man so will. Und ein Jahr im Leben des Hauptcharakters dann. Und dann die Freundschaften, die da geschlossen werden, die sozialen Verbindungen. Und halt dann natürlich, wie du sagst, diese übernatürlichen Wesen oder, wie gesagt, übernatürliche Ereignisse, die dann passieren und dann das Leben der Protagonisten dann durcheinander bringt.
Ja. Ne? Ich finde auch, man hat ein bisschen das Gefühl, dass man nicht alles sehen kann, weil die Zeit ja immer weiterläuft.
Genau.
Und
genau.
Man sich sozusagen entscheiden muss, welche Elemente man sehen will. In den neueren Spielen ist es schon so, dass man eigentlich viel Zeit hat, alles zu erleben. Im originalen Persona 3 war es ja noch nicht so.
Ja.
Da war es eher schwer, alles zu sehen in einem Durchgang.
Richtig, ganz
und
genau.
Und das fühlt sich für mich auch nochmal nach so einem, ja, besonderen Abenteuer an, dass die Zeit halt weiterläuft und die Story-Events passieren und man kann sie einfach nicht aufhalten.
Ja, genau, das ist ja tatsächlich von Persona 3 sogar noch ein relativ wichtiges Thema auch, die Vergänglichkeit. Darum geht es ja auch irgendwie in dem ganzen Spiel, ne? Persona 3 hat ja irgendwie das Thema, übergreifende Thema, Vergänglichkeit, Tod, im Memento Mori wird ja dann auch angesprochen und so, also sei dir deiner Sterblichkeit bewusst und so, das ist ja so ein sehr übergreifendes Thema, jetzt im dritten Teil besonders, der hat ja auch noch mehr, ich würde sagen, noch mehr Horror und düstere Elemente als die nachfolgenden.
Auf jeden Fall. Also sie haben sich ein neues Spielprinzip überlebt mit dem Kalendersystem, das aber sehr gut auch zur Handlung passt. Und von der Stimmung her ist es nochmal näher an den klassischen Shin Megami Tenseis, die auch sehr fatalistisch immer sind und man das Gefühl hat, alle Leute sind sehr nah am Tod dran gefühlt. Nur halt jetzt mit dem Besonderheit, dass es halt Highschooler sind.
Genau, ganz genau. Genau, zu der Story kommen wir dann auch gleich nochmal zu sprechen. Aber zuerst würde ich ja nochmal ganz gerne allgemein über Persona 3 sprechen. Denn das Besondere an Persona 3 ist, dass es mittlerweile vier Versionen des Spiels gibt, aber keine wirklich definitive Version. Ne, das ist ja irgendwie sehr seltsam, würde ich jetzt mal so sagen. Also das Original Persona 3, das kam damals für die PlayStation 2 raus, zunächst im Sommer 2006 in Japan und dann ein Jahr später in den USA und dann nochmal ein Jahr später in Europa. Und ja, das ist das Grund Persona 3. Das hat halt so ja die Besonderheit, ne? Also die Partymitglieder zum Beispiel sind auch im normalen Persona 3, im Ur-Persona 3 gar nicht selbst steuerbar. Man kann denen zwar so rudimentäre Befehle geben, aber wirklich Kommandos geben kann man denen da tatsächlich noch gar nicht, ne? Und danach kam dann mit Persona 3 FES eine erweiterte Version raus. Die kam in Japan im April 2007, 2008 dann in den USA und in Europa. Und die ist insoweit erweitert, als dass es da zusätzliche Szenen, zusätzliche Personas gibt und noch ein zusätzliches ja, Abenteuer quasi, das nach dem Ende von Persona 3 spielt. Das heißt The Answer und da spielt man dann Aigis, einen der Charaktere aus Persona 3. Und ja, ne, das ist dann halt eine Erweiterung des ursprünglichen Persona 3. Danach kam dann Persona 3 Portable, über das wir heute auch hauptsächlich sprechen. Das kam erst, Portable hieß es eigentlich, weil es für die PlayStation Portable halt rauskam und halt eine mobile Version von Persona 3 darstellen sollte. Es kam im November 2009 in Japan, dann 2010 in den USA und 2011 in Europa raus. Und hier ist das Besondere, dass es hier einen zusätzlichen weiblichen Hauptcharakter gibt, mit einer ganz eigenen Story auch. Allerdings fehlt diese Zusatzepisode The Answer aus Persona 3 fest. Die gibt es hier nicht mehr. Die Grafik, auf die kommen wir dann auch gleich noch zu sprechen, die ist dann ein bisschen simpler als in den anderen, weil es ja halt eine portable Version halt ist. Das Besondere ist, dass hier einige Elemente übernommen wurden von dem Kampfsystem von Persona 4, das ja dann schon mittlerweile draußen war. Denn da sind jetzt die Charaktere auch selbst steuerbar. Jetzt in Persona 3 Portable kann man die Charaktere selbst steuern. Was vorher halt nicht passiert ist. Was vorher halt nicht ging. So. Und dieses Jahr ist ja dann im Anfang Februar dann mit Persona 3 Reload das Remake erschienen von Persona 3. Also es ist für die PS4, PS5, den PC und die Xbox-Konsolen erschienen. Aber da muss man sagen, es ist ein Remake des originalen Persona 3. Das heißt, die Answer ist nicht drin und auch der weibliche Hauptcharakter fehlt. Die Answer soll wohl als DLC irgendwie noch kommen, aber insgesamt ist es ein Remake von Persona 3, nicht von den anderen Spielen. So, jetzt haben wir vier Versionen dieses Spiels, die alle irgendwie unterschiedlich sind. Gibt es eine beste Version, wie du findest? Findest du, gibt eine beste Version von dem Spiel?
Kommt wahrscheinlich darauf an, wen man fragt. Die meisten werden natürlich jetzt zu Reload greifen, weil es die modernste und zugänglichste Variante ist. Wahrscheinlich würde ich die auch empfehlen, auch wenn es schon viele Sachen geben, die mir Bauchschmerzen bereiten. Aber ansonsten finde ich, ist Persona 3 FES wahrscheinlich die empfehlenswerte Version, meiner Meinung nach.
Wahrscheinlich, ja, genau. Also
Es
die.
gibt zwar sehr viele Fans vom weiblichen Hauptcharakter, aber ich finde, der ist eher so als, ja, Paralleluniversum zu sehen, und ich
Ja,
finde die
ja.
intendierte Spielweise schon mit dem männlichen Hauptcharakter. Und Portable verliert halt sehr viel, wo wir später
Finde
noch
ich
drauf
auch.
eingehen, und
Ja,
da finde ich fest deutlich runter.
finde ich auch. Würde ich tatsächlich auch so sagen. Finde ich auch. Wir können ja auch gleich nochmal ganz kurz am Ende nochmal über Reload nochmal kurz sprechen. Und ich denke auch, dass FES wahrscheinlich für Leute, die wirklich die ursprüngliche Persona 3 Experience haben wollen, wahrscheinlich die, ja, ultimative ist. Allerdings auch wahrscheinlich ist sie auch ein bisschen, es ist ja auch nicht ganz so zugänglich. Wir haben ja, hast ja auch gesagt, Reload ist auch wesentlich zugänglicher jetzt durch einige, sag ich mal, Quality of Life Verbesserungen und so. Und es ist ja auch, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, auch wesentlich einfacher als das ursprüngliche Persona 3.
Und das Spiel selbst ist auch nicht ganz zugänglich, weil ja leider nur Portable neue Veröffentlichungen bekommen hat und FES halt entweder auf der PlayStation 2 gekauft werden muss oder auf der PS3 abwärtskompatibel.
Richtig, ganz genau.
Diese PS2 Classics da,
Wenn
es überhaupt noch gibt
im Store. Wenn es überhaupt noch gibt, genau. Genau, also wenn man entweder PlayStation 2 Version, ja, aber wir haben ja jetzt hier für die Switch Persona 3 Portable bekommen. Warum denkst du, warum wurde gerade Portable umgesetzt?
Wahrscheinlich, weil der weibliche Hauptcharakter extrem beliebt ist und man die Party-Member kontrollieren kann und man wahrscheinlich jetzt ohne möglichst viel
Aufwand auch,
einfach die,
schnellste
Umsetzung machen könnte, weil
denke ich auch.
Ja sicher schon, es kommt Reload und dann hat man sozusagen hier zumindest den weiblichen Hauptcharakter.
Ja, das, das denke ich auch. Ich denke auch, dass sie hier die einfachste Route wahrscheinlich gegangen sind bei der Portierung auf die Switch und dass wir jetzt hier quasi ja irgendwie auch also sie haben nicht die Features, die Quality of Life Verbesserung von Persona 3 Portable jetzt auf FES übertragen oder so, das wäre wahrscheinlich zu aufwendig gewesen und deshalb war jetzt die Portierung von Portable wahrscheinlich das Einfachste, ne, für die, genau.
Bestimmt, ja.
Genau, also, ja, Persona 3, wollen wir aber nochmal auf die Story eingehen, würde ich sagen. Genau.
Auf jeden Fall, ja.
Ne, also sollten wir auf jeden Fall tun. Willst du vielleicht was zur Story sagen?
Ja, also man könnte jetzt zynisch sein und sagen, die erste Hälfte vom Spiel, also die ersten 50 Stunden, passiert jetzt nicht so viel.
Das ist tatsächlich so.
Aber es ist trotzdem so, dass das Spiel im Grunde genauso anfängt wie Persona 4 und 5. Das heißt, man spielt einen Austauschschüler, der in diese neue Umgebung kommt. Der wohnt jetzt in Persona 3 in diesem Dorm. Das heißt, er beginnt halt das Schuljahr mit seinen anderen Schülern in diesem Dorm und kommt dann sehr schnell in Kontakt mit der Dark Hour. Das ist eine versteckte 25. Stunde, die um Mitternacht eben anfängt und die nur ganz bestimmte Leute sehen können. Die normalen Menschen werden dann in einen Sarg verwandelt und eben nur Leute mit dieser speziellen Fähigkeit sind sozusagen bei Bewusstsein in dieser Stunde und können sich dann eben zum einen in diesen Dungeon Tartarus begeben und dann auch dort diese Schatten bekämpfen. Und das tun sie, indem sie ihre Persona beschwören. Und das sind halt diese inneren Kampfwesen, die sie durch einen gezielten Kopfschuss ihrer Evoker aus sich herausschießen, sozusagen. Das heißt, sie ballern sich kontinuierlich in den Kopf, um ihre Fähigkeiten zu aktivieren.
Genau.
Und das macht auch unser Hauptcharakter ganz am Anfang. Und dann will man natürlich herausfinden, okay, was hat die Dark Hour zu bedeuten? Warum werden immer mehr Menschen so willen- und seelenlos? Es gibt dann noch dieses Apathie-Syndrom, das heißt, die Leute, deren Lebenswille wird sozusagen entzogen und sie gammeln einfach nur noch in der Straße rum. Und dann geht man halt immer in den Dungeon und arbeitet sich Stück für Stück nach oben durch, über die hunderten Etagen und versucht an die Lösung des Problems zu kommen. Währenddessen haben natürlich die anderen Partymitglieder auch eine Rolle, also die Leute, die im Dorm wohnen, kommen natürlich auch alle rein in die Gruppe und haben auch alle ihre Persona. Und dann versucht man halt als Gruppe dieses Problem zu lösen.
Genau. Also dieses Konzept der Dark Hour fand ich schon immer ziemlich gruselig. Fand ich irgendwie schon von Anfang an irgendwie creepy. So eine 25. Stunde, die man niemand oder kaum einer mitbekommt und an die man sich auch da gar nicht erinnert, an die man sich auch gar nicht erinnert und wo halt diese Wesen, diese Shadows da ihr Unwesen treiben. Und du hast ja gesagt, dieses Dungeon, diesen Tartarus, das ist ein riesiger Turm, der erhebt sich da an der Stelle, wo normalerweise tagsüber die Schule da ist von denen. Und wie wir auch schon angesprochen haben, geht es darum, dass wir als dieser Hauptcharakter, den wir ja selber auch benennen können, ich glaube, sein Kanon-Name ist, glaube ich, Yuki... Makoto, ja. Genau, das ist sein, genau, das ist sein Kanon-Name. Und genau, wir managen halt den Tag, gehen morgens zur Schule, treffen uns nachmittags mit Freunden und dann haben wir abends halt die Möglichkeit, Tartarus in der Dark Hour zu besuchen. Und ja, dazu dieses Dungeon Crawling, das funktioniert dann halt so. Tartarus ist halt aufgeteilt in ganz mehrere hundert Etagen. Ich glaube, es sind, ich weiß gar nicht, wie viele Etagen es sind. Es sind über 300, glaube ich, ne? Oder fast.
Ja, zwischen fast 200 und 300.
Irgendwie so, ich glaube, genau, so fast.
Auf jeden Fall zu viele.
Genau, 264, glaube ich, sind es in Reload. Okay, 263 steht hier. Okay, jetzt habe ich gerade mal nachgeguckt. 263 Etagen, aufgeteilt in mehrere Blocks, die dann ein bisschen anders immer aussehen. Und das Besondere ist hier, dass in Persona 5, Leute, die mit Persona 5 angefangen haben, die sind halt dran gewohnt, fertige Dungeons sozusagen zu durchwandern. Es ist hier nicht so. In Persona 3 und wie in Persona 4 auch noch, sind die Dungeons zufallsgeneriert. Also jedes Mal, wenn man sie betritt, sehen die anders aus. Hat dann so ein bisschen was Roguelike-mäßiges und alle paar Etagen gibt es dann so einen Zwischenboss zu bekämpfen, den man dann besiegen muss, um weiterzukommen. Und dann gibt es eine Etage immer, das ist dann meistens so eine Barriere, die kann man dann erst durchschreiten, wenn man einen gewissen Bossgegner besiegt, der zu einer bestimmten Zeit auftaucht. Also zu irgendeinem Datum, ist immer der Vollmond. Ne? Da taucht dann immer ein ganz besonderer Boss auf, auch außerhalb von Tartarus, gegen den wir kämpfen müssen. Und dann öffnet sich dann, wenn wir den besiegen, öffnen sich dann die weiteren Etagen. Also es ist immer so, ne, wie man muss immer so ein bisschen managen, man hat immer so ein bisschen so einen Zeitdruck auch, dann immer weiterzukommen. Und genau, was hältst du denn von diesen, ja, von den zufallsgenerierten Dungeons?
Ja, also der Dungeon sieht ja generell recht belanglos aus. Mhm. Also das ist, ob der jetzt zufallsgeneriert ist oder nicht, das merkt man eigentlich gar nicht, weil er eigentlich nur aus Gängen und Räumen besteht, die immer gleich aussehen, bis man halt den Block wechselt und dann sehen sie halt in einer anderen Farbe aus.
Gibt es anderes?
Ich finde es eigentlich in Ordnung, auch weil man in Persona 3 eigentlich auch, wenn man es ein bisschen gerafft hat, an den Gegnern vorbeirennen kann.
Genau.
Die Etagen nerven jetzt nicht mit irgendwelchen Rätseln oder so, es geht halt wirklich eigentlich nur ums Kämpfen und Einsammeln von Items.
Genau.
Während zum Beispiel in Persona 4 fand ich die Dungeons fast schon ein bisschen anstrengender. Ja, das er ist halt sehr unspektakulär, aber es passt halt zum Trott des Spiels und für die damalige Zeit.
Ja genau, sagen wir mal so, das Dungeon sieht erstmal für die ersten paar Etagen, sieht es dann noch ganz interessant aus, aber irgendwann kennt man halt jede Ecke irgendwie, weil sich die dann doch irgendwie wiederholen, dann halt nur so anders zusammengesetzt sind. Und genau, und dann...
Klar, im Vergleich zu Persona 5 ist es wahrscheinlich ein Schock, dass man dann nicht diese gebauten Dungeon-Objekte hat, aber
genau.
Es war halt diese Zeit, in der waren eigentlich alle Dungeons so oder so ähnlich.
Ja, genau. Also das ist, ne, also wie gesagt, man kommt ganz, ganz, ganz gut zurecht. Es gibt aber dafür gibt es halt viele unterschiedliche Gegner und die sind auch eigentlich alle ziemlich cool aus, finde ich. Also die Shadows, die sind eigentlich immer, finde ich, sehr, immer sehr interessant, so vom Design her. So, das macht das Ganze dann schon so ein bisschen wett.
Ja, ne? Genau, die Umgebung ist eher zweckmäßig, man fokussiert sich dann eher auf die Kämpfe und es gibt ja auch wirklich sehr viele Zwischenkämpfe und man ist dann auch immer sehr angespannt, wann denn der nächste Teleporter kommt, mit dem man wieder zurückkommt, weil speichern kann man auch nicht überall.
Richtig, und ganz genau.
Vor allem in Persona 3 und FES war es auch vom Schwierigkeitsgrad her oft so, dass man, wenn man ein bisschen unterlevelt ist oder so, auch gerne mal einfach mal stirbt. Da muss man halt vom nächsten Speicherpunkt laden und da können schon einige Etagen verloren gehen.
Auf jeden Fall.
Zudem gibt es ja die Insta-Kill-Fähigkeiten.
Ja.
Die auch ab und zu einfach so mal sagen, jetzt ist Schluss.
Genau. Das
wurde dann in den neueren Varianten auch immer ein bisschen abgeschwächt.
Ja, also genau, ganz genau.
Das war schon spannend.
Ja, genau. Dazu kommt dann noch, dass die Partymitglieder halt nicht selbst steuerbar waren und man dann immer so ein bisschen so auf die Gnade von denen quasi irgendwie angewiesen war, gerade was so diese Zwischenboss oder so angeht. Ich erinnere mich da immer noch mit Schrecken, als ich Persona 3 das erste Mal da gespielt habe, da gibt es in einer Etage gibt's drei von diesen Tischen Und die hatten irgendwie, ich glaube, einen Feuerzauber oder keine Ahnung was. Und wenn man da nicht aufgepasst hat, dann haben einen auch haben es die Mitstreiter eigentlich schlimmer gemacht als besser. Und da war dann so ein Party-Vibe mal sehr schnell so vorhanden. Ja, ja. Ne?
Also man muss sich da teilweise die Gegner auch genau anschauen und dann sich überlegen, welche Figuren nimmt man in die Gruppe, weil man
genau.
hat wirklich viele, tatsächlich sogar ein oder zwei Figuren mehr als in den nachfolgenden Teilen. Und man kann denen zwar ein bisschen die Taktik vorgeben, zum Beispiel jetzt fokussiere dich aufs Heilen oder fokussiere dich aufs Angreifen, aber die sinnvollsten Fähigkeiten wählen sie nicht immer aus. Und
genau.
Das ist ja so, man muss ja immer erst die Schwäche herausfinden und wenn die mal herausgefunden ist, dann realisieren die Partymitglieder wohl auch diese Schwäche und versuchen sie zu nutzen. Aber sie machen ansonsten halt auch viele sinnlose Skills und ja.
Ja, genau.
Man sitzt am Rand und schaut halt zu und wie ein Trainer und hofft, dass alles funktioniert.
Genau. Ja, ja, also wie du sagst, es ist wichtig, die Gegner zu scannen, damit man wirklich die Schwachpunkte auch sehen kann. Und immer, genau wie halt bei Shin Megami Tensei so üblich, ist ja oft so in den Spielen, dass man da diese Schwachpunkte der Gegner halt wirklich ausnutzen muss, wenn man dann noch zusätzlich Runden auch bekommt, dann nochmal angreifen darf. Die Gegner können das halt auch. Ne? Das ist halt das Problem halt an der ganzen Sache. Genau, und wie gesagt, bei Portable, was wir jetzt auf der Switch haben, ist es so, dass die Partymitglieder halt steuerbar sind, was ja da in Persona 4 dann die Neuerung auch war und das wurde dann hier wieder umgesetzt, ist schon komfortabler, muss ich sagen, und verhindert hat auch wie du das schön beschrieben hast eigentlich, man als Trainer dann auf der, hoffentlich funktioniert alles so, ne?
Es ist auf jeden Fall komfortabler, aber man kann sich auch irgendwann überlegen, ob es dann nicht zu einfach wird. Zumindest bei Portable war es noch okay, aber spätestens bei Reload kommen dann so viele Funktionen hinzu, wobei die Gegner halt nicht drauf angepasst wurden. Dass man auf einmal extremste Auswahl an Features und Funktionen hat, die Gegner zu zerstören. Was dann vielleicht komplett umgedreht wurde, während Persona 3 ursprünglich extrem schwer war, ist Reload jetzt vielleicht sogar eines der einfachsten der Reihe geworden.
Würde ich jetzt tatsächlich auch sagen. Also Reload ist wirklich überraschend einfach eigentlich. Also für Einsteiger würde ich tatsächlich sagen, die halt eines der Systeme jetzt haben, auf denen es erschienen ist, ist das vielleicht wirklich auch ein guter Einstieg in die Reihe eigentlich auch vielleicht, weil es nicht so schwer ist. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt.
Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad.
Wie gesagt, Persona 3 Portable hat ja noch, wie gesagt, wir haben ja darüber schon gesprochen, die Besonderheit, dass es auch noch einen weiblichen Hauptcharakter gibt, den man auswählen kann am Anfang. Du hast ja gesagt, die ist sehr beliebt so bei Fans. Ändert ein bisschen in der Storyline. Es ist zum Beispiel gibt ja da den Velvet Room auch, da wo man halt die Personas bekommt, dieser Platz zwischen in Traum und Wirklichkeit sozusagen, wo man halt reinkommt und dann den Igor trifft mit seiner langen Nase und er hat ja die Assistentin, die, wie heißt sie noch, Margaret, ne?
Margaret ist aus
dem vierten Teil. Genau, Elizabeth. Und Elizabeth kann ja da durch Theodore, wird er ja da durch Theodore ersetzt, wenn man sie dann spielt. Und es ändern sich auch ein paar, ich glaube ein paar von den Social Links ändern sich, glaube ich, auch, wenn man sie spielt. Und noch ein paar.
Genau, es gibt ein paar neue Social Links. Und was wahrscheinlich am auffälligsten ist, dass man halt jetzt auch die männlichen Hauptfiguren als Social Links hat. Weil das war halt im Persona 3 Fest nicht so, da waren es halt nur die weiblichen Figuren. Ist halt alles ein bisschen jetzt andersrum.
Genau.
Was nicht zu vernachlässigen ist, weil ja eigentlich jeder Dialog neu geschrieben werden musste, so ein bisschen.
Ja, genau.
Spiel also, dieses Umfangs ist das nicht so trivial.
Da haben sie
dafür
schon.
Gibt's halt keine große Welt mehr.
Genau. Das ist halt wirklich das, was mich so ein bisschen an Portable so ein bisschen stört, ist, dass halt sehr viel von der Grafik weggefallen ist. Also auch viel von dem Charme, was halt Persona 3 auch so ein bisschen ausmacht, dass man halt durch die Stadt da läuft. Diese Gebiete da in der Stadt, die man betreten kann, sind zwar relativ eng gefasst, aber sind immer sehr lebendig. Da sind dann andere Passanten, die da rumlaufen, andere Schüler, die da, mit denen man sprechen kann und so. Oder auch wenn man dann mit den Freunden oder so sich dann trifft und ins Café geht, dann sieht man da das Café von innen und die ganzen Leute, die dann in dem Café drin sitzen. Und das ist halt hier nicht. Ne? Hier ist es halt mehr wie einem Visual Novel, würde ich sagen, oder?
Genau, man hat halt einen Cursor, mit dem man auf so einer Übersichtskarte die einzelnen Optionen auswählt, wo man hingehen kann. Und dann kommen halt Textblöcke.
Mhm.
Und man sieht die Figuren jetzt auch nicht in richtigem 3D, sondern hat halt die Porträts, mit denen man sich dann halt unterhalten kann.
Genau.
Was auch fehlt, sind die Anime-Zwischensequenzen.
Genau.
Die sind zwar recht rar, aber sie waren halt da im alten Teil.
Mhm.
Im Dungeon kann man tatsächlich rumlaufen, also das haben sie dann geschafft.
Das haben sie dann gelassen, genau. Aber genau, man läuft einfach mit so einem Cursor durch die Gegend. Das macht das Ganze natürlich alles ein bisschen schneller. Ne? Man kann dadurch irgendwie sehr schnell zwischen den einzelnen Locations hin und her springen. Aber ich finde es halt schade, dass dann halt das, anstatt man dann so dieses Innere von dem Café oder von dem Fastfood-Restaurant sieht mit den ganzen Gästen und so weiter, sieht man dann halt nur so ein gerendertes Bild von einem leeren Restaurant und so zwei Köpfe, die sich dann davor unterhalten, oder zwei Porträts halt so. Finde ich so ein bisschen schade irgendwie. So, ne?
Ja, es ist schon ein bisschen schade. Vor allem glaube ich schon, dass die PlayStation Portable das irgendwie technisch stemmen hätte können.
Bestimmt, ja, glaube ich auch.
Mit Abstrichen.
Ja, genau. Ich meine, gab ja schon ein paar relativ aufwendige Spiele auch für die PSP, so die God of War-Teile zum Beispiel. Gut, die waren jetzt nicht ganz so umfangreich, aber ich meine, das Gebiet, was man dann letztendlich in Persona 3 Portable betritt, ist ja auch nicht so groß. Ne? Deshalb,
nee, eigentlich nicht.
Ne? Keine Ahnung. Ja, also es gibt auch 10 neue Musikstücke, die der Komponist Shoji Miguro noch extra komponiert hat, die dann hauptsächlich aber auch für den weiblichen Hauptcharakter reserviert sind. Und es gibt noch ein paar Cameo-Auftritte von anderen Charakteren von Atlus. Da ist zum Beispiel die Yukiko Amagi aus Persona 4, die taucht auf, hat einen kurzen Auftritt. Und auch der Vincent, der Hauptcharakter von Catherine, der ist auch dabei. Was daran liegt, dass, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rauskam, Catherine gerade, glaube ich, auch rauskam oder so. Oder? Das muss doch so der Zeitpunkt gewesen sein. Oder?
Ja, kann sein, ja.
Ne? Wahrscheinlich, also so ein bisschen, um das Ganze zu promoten. Genau, ja, wir haben schon ein bisschen davon gesprochen, die Freunde und so, die Social Links, die man trifft, die sind halt alle die Leute, die man trifft im Laufe des Spiels, mit denen man sich dann treffen kann, dann mit denen baut man halt diese Social Links auf, genau wie in Teil 4 und Teil 5 auch, und die sind halt sortiert nach den Tarotkarten, den großen Arcana, und man levelt die halt auf, wenn man die trifft, und dann werden dabei unsere Persona ja dann auch noch gestärkt dadurch. Oder auch bei Fusionen und so haben wir dann Vorteile, je höher unser Social Link in dieser Arcana ist, weil die Personas sind ja auch alle sortiert nach Tarotkarten, genau wie die Gegner letztlich auch. Die Social Links, gibt es da welche, die für dich so bei Persona 3 so ein bisschen hervorstechen?
Ja, es gibt ein paar, die negativ auffallen, zum Beispiel in der ersten.
Ja, wen könntest du da meinen?
Gibt es den, ich glaube, der heißt einfach Classmate oder so, das ist, glaube ich, Kenji. Oder
Kenji, genau. Mhm.
Der hat auch schon so ein seltsames Profilbild in den älteren Teilen und die Story ist auch ein bisschen absurd.
Mhm. Ja, er verliebt sich in eine Lehrerin und dann ist dann die Story mit seiner Lehrerin und so. Das ging mir auch ein bisschen auf den Keks. Der Typ geht mir auch ein bisschen auf den Keks.
Also er wirkt halt auch sehr unsympathisch.
Ja.
Aber die Auflösung dann ist gar nicht so schlecht.
Ja, das stimmt.
Deutlich besser fand ich dann den San Arcana.
Mhm.
Das ist ein, junger Mann, den man am Friedhof trifft.
Mhm. Nicht
am Friedhof.
Am Schrein.
Am Schrein, ja. Genau, und der hat halt eine Krankheit und erzählt dann immer was aus seinem Leben und so weiter.
Genau, das finde ich auch. Das passt dann auch zu diesem Vergänglichkeitsthema, zu diesem Todthema. Der ist halt sterbenskrank, ne, und erzählt einem halt übers Leben, wie du sagst. So, ne?
Das genau, ist schon, das Schöne ist, im Grunde haben alle Social Links diese Verbindung zu dem Hauptthema auf die eine oder andere Art und Weise, wie eigentlich immer in den Persona-Spielen. Und das zeichnet das Spiel ja auch ein bisschen aus. Genau, und auch das Grundschulkind am Schrein fand ich auch ganz nett, die ja Probleme mit ihren Eltern hat, die sich trennen lassen wollen.
Genau, das ist dann auch.
Auch wieder Vergänglichkeit und so weiter.
Genau, ist dann die und Tragik dann. Dann ab. Genau, die Tragik irgendwie mit dem Verlust der Eltern umzugehen und so, oder was macht sie jetzt? Sie ist so ein kleines Kind, wie geht sie damit um und so. Das ist dann schon interessant, ne? Weil ich auch, was ich witzig finde, wirklich witzig finde, ist das MMORPG. Den finde ich super.
Ah ja, genau.
Ne? Das ist auch ein sehr lustiger Social Link. Da trifft man dann in einem MMORPG, die uns der Junpei, einer unserer Charaktere, der gibt uns dann so ein MMORPG. Da können wir immer an unserem PC, ich glaube sonntags immer, können wir dann den ganzen Tag dann da zocken. Und ist auch der Hermit Arcana, ne? Also der Einsiedler, lustigerweise. Und man trifft dann eine andere Spielerin, die so in Yeatspeak spricht die ganze Zeit. So wirklich, hat mich dann doch wirklich sehr an meine World of Warcraft-Zeit damals erinnert, irgendwie, wie die so spricht. Und die Auflösung ist auch ziemlich witzig, wie ich finde.
Das Interessante ist ja, manche Social Links sind ja nur an gewissen Tagen zu treffen.
Richtig.
Zum Beispiel die eine kann man nur am Sonntag treffen. Und das heißt, 6 Tage in der Woche kann man nicht diesen Social Link vorantreiben. Und man muss natürlich auch immer darauf achten, was man für Antwortmöglichkeiten in den Dialogoptionen der Social Links gibt, weil wenn es die falsche Antwort ist, dann kriegt man weniger sozusagen Punkte, sodass der Aufstieg und das Voranschreiten dieser kleinen Storys erstmal blockiert ist, dass man sozusagen Zeit investieren muss, um ein paar Punkte zu sammeln.
Genau.
Und da muss man halt schon, wenn man die Story zu Ende sehen will, vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit mit anderen Sachen verbringt oder halt die richtigen Antwortmöglichkeiten gibt, weil die Zeit vergeht sonst sehr schnell. Ganz es kann auch passieren, dass am nächsten Sonntag irgendein Story-Event ist, sodass man den Social Link nicht weiterführen kann. Und dann, ja, hat man Pech gehabt.
Genau. Und dazu kommt noch, dass einige Social Links ja auch nur freigeschaltet werden, wenn man bestimmte Skills hat. Man hat ja so, man hat ja so drei Skills, so soziale Skills, Knowledge ist es, glaube ich, und was war das andere? Charm, genau. Manche werden ja
Courage oder so.
Courage, Charm und Knowledge, glaube ich.
Academics, ja.
Genau, Academics, genau. Und danach richtet sich halt, manche Links werden halt wirklich nur fest freigeschaltet, wenn man halt einen gewissen Grad davon und die steigert man halt, indem man in der Schule im Unterricht aufpasst und richtige Antworten gibt oder bei den Abschlussarbeiten gut ist oder zum Beispiel man kann ja auch arbeiten gehen zwischendurch, da verbessert man die auch und so weiter und so fort. Also es ist immer ganz interessant, so diese ganze Dynamik zwischen diesen ganzen Systemen, finde ich sehr cool eigentlich. Das macht sehr viel Spaß.
Genau. Ja. Was ich rückblickend ein bisschen krass finde, ist, dass die weiblichen Partymitglieder alle gekoppelt sind an diese Maximum der Statuseigenschaften. Das heißt, in der Regel wird man erst im letzten Drittel oder so in der Lage sein, die freizuschalten. Was heute, glaube ich, nicht mehr der Fall sein würde. Heute würde man die direkt von Anfang an
wahrscheinlich, genau.
Freischalten können.
Genau. Ich weiß nicht, damals bei Persona 3 beim normalen und bei FES, da gab es ja noch dieses Müdigkeitssystem. Das heißt, wenn man ins Dungeon ging, nachts, logischerweise, wurde man müde und ist dann auch man drohte dann auch einzuschlafen im Unterricht. Das konnte man machen, kamen negative Punkte dafür, aber dafür war man wieder wach, sozusagen. War das bei Portable auch noch so? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, es war drin. Aber es war auf jeden Fall ein System, das jetzt in in Reload fehlt.
Genau.
Was auch sehr schade ist, weil es dann auch nochmal thematisch gut passt und auch nochmal einschränkt, dass man 300 Etagen vom Tartaros an einem Tag abschließt, so ein bisschen.
Genau, weil man irgendwann werden die Charaktere nämlich müde. Ne?
Dann und man kann dann ja auch sogar krank werden und dann hat man andere Nachteile. Ich glaube, auch im Kampf kann es dann schlecht sein.
Genau, da kann man auch einige.
Und ja.
Genau, da kann man einige Tage dann gar nicht ins Dungeon sozusagen, wenn man sich erstmal ein bisschen ausruhen muss. Ne?
Also das ist auch ein System, das manche Leute vielleicht frustriert. Davon gibt es ja noch so ein, zwei andere Systeme, die dann halt einfach wegrationalisiert wurden oder abgeschwächt. Zum Beispiel konnte man die Social Links ja auch brechen bzw. invertieren in den alten Versionen. Das heißt, wenn man Leute länger nicht getroffen hat oder einfach falsche Antworten gegeben hat, die dir nicht gepasst hat, dann haben sie halt auch die Freundschaft ein bisschen auf Eis gelegt. Da musste man auch wieder Zeit investieren oder ich glaube, manchmal konnte man sie gar nicht mehr retten, die Beziehungen. Und das ist halt jetzt alles komplett abgeschwächt. Also das Management davon ist auch jetzt viel einfacher.
Genau. So, ja, haben wir jetzt noch was zu Persona 3 Portable zu sagen? Ja, die Musik ist insgesamt sehr schön, aber manche Musikstücke, finde ich, gehen einem nach der Zeit ein bisschen auf den Keks.
Ja.
Oder? Die Kampfmusik, also, die hört man dann schon sehr, sehr oft.
Ja, ein bisschen mehr Abwechslung wäre nicht schlecht. Aber ich muss auch sagen, dass mir die Musik vom vierten Teil jetzt auch besser gefällt. Vor allem auch die Tartarus-Musik ist jetzt nicht immer so spannend.
Ich mag den von den besonderen Bossen, den Track, den finde ich
genau,
super.
Genau, der ist gut.
Der ist wirklich gut. Da gibt es ja dann diese Tarot-Karten-Bosse gibt es dann ja bei jedem Vollmond. Ne? Und da gibt es dann so einen Musiktrack. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, aber der ist wirklich.
Ich glaube, Master of Shadow heißt er.
Ja, der ist wirklich sehr, sehr
gut. Und der klingt, ist wahrscheinlich einer der unbekannteren, besten Tracks.
Genau. Ganz genau. Ja, was würdest du denn sagen jetzt? Als kommen wir mal so ein bisschen zum Fazit, würde ich jetzt sagen. Was würdest du denn sagen jetzt, Persona 3 Portable, empfehlenswert, ja oder nein?
Ja, also ich finde auch jetzt nach Persona 3 Reload ist es immer noch empfehlenswert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es nochmal einen anderen Blick gefühlt auf diese Story hat als jetzt Reload und sich auch ganz anders anfühlt. Man muss halt wissen, auf was man sich einlässt, und wenn man diese Visual Novel Ästhetik mag, dann ist das ein ganz nettes Spiel. Aber es wäre jetzt, wenn jemand überhaupt keine Bezugspunkte zu Persona hat, nicht das Spiel, das ich empfehlen würde, weil es halt auch alleinstehend ist von seinen Elementen. Ist dann eher so, wenn man noch mal mehr von Persona 3 haben will und auch den weiblichen Hauptcharakter, kann man es danach halt noch nachholen.
Genau, denke ich auch. Also ich glaube, wenn man jetzt wählen könnte zwischen Persona 3 Portable und Persona 4 auf der Switch, würde ich immer erst zu 4 raten, denke ich da.
Definitiv.
Wenn es nur die Auswahl, diese Auswahl gibt. Und wie gesagt, wenn man wirklich diese ursprüngliche Version haben möchte, FES, ne, und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, eine PS2 oder eine PS3 da zu haben, das Spiel zu haben oder noch dran zu kommen, ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Natürlich ist auch Persona 3 Reload empfehlenswert. Können wir ja nochmal ganz kurz nochmal zum Abschluss auch nochmal zu was zu sagen. Es könnte ja durchaus sein, dass das Spiel auch noch umgesetzt wird für die Switch, vielleicht für die Switch 2. Wäre eine Möglichkeit. Ne?
Ja, das halte ich für durchaus wahrscheinlich.
Ne, denke ich nämlich auch, weil ich finde, grafisch ist es jetzt, es ist zwar sehr, sehr, sehr nett, aber jetzt auch nicht so aufwendig, dass das nicht auf der Switch funktionieren würde, sage ich mal so. Oder?
Ich bin mir sicher, dass es funktioniert hätte, aber es ist ähnlich wie mit Portable, vielleicht warten sie dann halt, bis die neue Konsole kommt, die sich ja auch immer weiter verschiebt irgendwie.
Genau, es kann ja auch sein, dass es ne, da ja The Answer bei Persona 3 Reload noch als DLC kommen soll, dass sie dann nochmal so eine neue wie Persona 5 Royal, da gibt es dann Persona 3 Reload, keine Ahnung was, und das ist dann die Version, die sie dann auf der Switch rausbringen, also auf der Switch 2 rausbringen, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
Ne? Kann sein.
Ne? Aber was denkst du denn jetzt über Persona 3 Reload jetzt nochmal, ganz kurz, vielleicht nochmal als Abschluss?
Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, auch wenn man sagen könnte, dass es vielleicht eine Themaverfehlung ist. Also auf der einen Seite hat es natürlich nicht die Tiefe und Komplexität von einem Persona 5 jetzt zum Beispiel, was so die ganzen Möglichkeiten angeht und wie die Social Links, was für Fähigkeiten die einem geben. Auch die Spielwelt ist jetzt natürlich nicht erweitert worden, hätte man ja machen können. Es ist da halt schon ein striktes Remake. Und auch, es gibt jetzt keine neuen Social Links oder irgendwas. Es ist da alles sehr konsequent. Es gibt natürlich schon ein paar neue, kleinere Elemente.
Ja,
aber ich finde.
Ne, zum Beispiel die Bosse in Tartarus, die sind ja alle neu zum Beispiel. Ne, da haben sie ja alle neu gemacht. Und
Also technisch wurde schon alles neu gemacht, aber inhaltlich hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man noch irgendwie mehr Freizeitoptionen oder so hat, weil in der zweiten Hälfte hat man eigentlich alles gesehen. Also das ist die eine Seite, dass es da nicht auf dem Niveau ist, das man hätte erreichen können. Auf der anderen Seite hat es aber auch nicht unbedingt die Kern-Persona 3-Erfahrung eingefangen, weil es halt, finde ich, viel liegen lässt. Zum einen halt das Müdigkeitssystem ist weg, dann das Social Links brechen können ist weg. Dann auch die Stimmung ist deutlich aufgehellt und
ja, definitiv.
Das Spiel leuchtet eigentlich fast
schon. Ja, ja, genau.
Während Persona 3 war schon recht düster und so.
Richtig.
Und das führt dann halt auch dazu, dass das ganze Spiel durch die neuen Kampfoptionen viel zu einfach wird, weil das Originalspiel war ja auch, weil es so schwer war und so aussichtslos, das passt ja auch sehr gut zu der Stimmung. Jetzt hat man halt zum einen die Kontrolle über die Party-Member, man hat sehr viele neue Skills, die Gegner sind gefühlt nicht mehr so schlau und man hat die ganzen krassen Angriffe, diese Thugia-Attacks,
genau,
denen man so den Boden aufwischen kann mit den Gegnern und die sind ja dermaßen overpowered. Gleichzeitig gibt es noch so Oracle-Fähigkeiten, das heißt, man wird einfach mal so komplett geheilt, ohne ersichtlichen Grund, warum auch immer.
Genau.
Und das führt halt dazu, dass kaum eine Fallhöhe entsteht. Auch weil das Spiel halt darauf programmiert ist, dass man nicht zweimal hintereinander zum Beispiel mit einer schweren Attacke getroffen werden kann. Also man merkt es richtig, die wollen das Game Over so lange hinauszögern, wie es geht, weil sie wissen, wenn der Hauptcharakter stirbt, ist halt das Spiel vorbei.
Genau.
Und dann ist die Programmierung halt darauf auch ausgelegt, dass es nicht passiert. Also es ist halt so auf weich geprügelt und dann halt nicht irgendwie jetzt auf dem Niveau von Persona 5, deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes japanisches Rollenspiel.
Bin ich komplett bei dir. Ich finde auch, jedes von den, wie du sagst, die Grafik ist so aufgehellt worden, also es fehlt tatsächlich viel von dieser Horrorstimmung noch aus Teil 3. Das ist so ein bisschen schade. Ne?
Aber das Kampfsystem ist trotzdem sehr spaßig, die Musik ist sehr cool, auch generell die Inszenierung im Kampf kriegt ja kaum ein Entwickler so toll hin wie Atlus immer.
Definitiv.
Ist auch extrem schnell alles und zackig.
Also. Genau. Aber das passt ja auch zu Persona 3 Portable und das hat ja definitiv auch, wie gesagt, noch mehr von diesem Horroraspekt. Ne, das muss man ja schon auf jeden Fall sagen. Noch ganz zum Schluss muss man natürlich noch fragen, die Charaktere sind ja auch alle sehr beliebt von Persona 3. Wer ist denn dein Lieblingscharakter in Persona 3?
Ja, da kannst du mal anfangen.
Wenn ich anfangen? Ach du meine Güte. Ja, also ich, schwierig zu sagen, also eigentlich finde ich Koromaru ziemlich cool, das ist der Hund. Ne? Mhm. Der hat zwar jetzt nicht viel aber der ist, ich finde den find witzig, einen Hund zu haben. Aber jetzt von den normalen Charakteren würde ich jetzt sagen, entweder Mitsuru oder Akihiko, würde ich jetzt sagen.
Ah ja. Ja, also ich muss sagen, ich mag Aigis tatsächlich nicht gern. Ist natürlich immer so eine Frage, auf der einen Seite hat man den Charakter, auf der anderen Seite die Kampffähigkeiten.
Genau.
Das trennt man ja teilweise nicht so ganz.
Richtig.
Und ansonsten, Junpei ist auch nicht schlecht. Was Persona 3 halt toll macht, ist, dass sich die Figuren auch verändern im Lauf der Story.
Ja, genau, richtig.
Und jetzt nicht nur anhand einer irgendwie abgesteckten Story-Entwicklung, so nach dem Motto, hier ist ein Dungeon, tschüss, sondern bis zum Schluss verändern sich die Figuren und da gibt es schon so ein paar Highlights.
Ich glaube, gerade Junpei, der ja am Anfang auch so ein bisschen so ein bisschen hadert auch so, dass er immer so ein bisschen der Klassenclown ist, aber eigentlich mehr Verantwortung will, immer so der Chef sein will und der ist halt ein bisschen eifersüchtig irgendwie, dass der Hauptcharakter dann der Chef ist, aber dann hat er dann nachher trifft da jemanden, ich will jetzt da gar nicht so viel spoilen, aber die Begegnung verändert ihn ja schon sehr und auch die Interaktion mit diesem Charakter.
Ne? Auf jeden Fall.
Ja.
Und Fuka ist auch ganz nett.
Ja, Fuka ist auch nett, ja, genau. Die finde ich auch, sehr sympathisch. Das finde ich auch, finde auch ihre Storyline auch mit ihren Bullies da. Die wird ja am Anfang sehr gemobbt da, aber dann freut sie sich ja sogar mit der an, mit der sie, also von der sie gemobbt Stimmt, wird und so. Also das finde ich schon eine auch so sehr, sehr schöne Storyline eigentlich. Also die Charaktere sind alle sehr schön geschrieben auch, also insgesamt.
Genau.
Ne?
Eine Besonderheit von Persona 3 ist ja auch, dass der Hauptcharakter nicht immer nur im Mittelpunkt steht.
Mhm.
Also in Persona 4 und 5 ist er zwar genauso der Held wie in Persona 3 so ein bisschen, aber das Spiel hätte auch ohne den Hauptcharakter eigentlich funktionieren können.
Mhm.
Und das ist, die gesamte Party ist nicht so auf den Hauptcharakter fokussiert. Also es gibt auch viele Beziehungen unter den anderen Figuren, die dann ausgelebt werden. Und es gibt auch viele Zwischensequenzen, wo der Hauptcharakter nicht dabei ist.
Mhm, genau.
Das wäre so in Persona 5 nicht so der Fall.
Mhm.
Aber hast du Reload gespielt bisher?
Ich habe Reload auch gespielt, genau. Also ich bin da auch der gleichen Meinung wie du eigentlich. Ne? Also es ist ein bisschen zu einfach. Es ist ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Sehr schönes Remake. Und so ist auch schön, die Charaktere dann nochmal ein bisschen anders da auch irgendwie nochmal zu sehen. Auch so hoch mit die Grafik, ne, aber wie du sagst, auch ein bisschen hell vielleicht für Persona 3 und sie haben es schon, wie gesagt, noch mehr den Horroraspekt wieder rausgenommen, der ja wirklich dann noch da war. Auch in 4 ist er ja irgendwie noch ein bisschen da mit dem Serienkiller, aber in 5 ja eigentlich gar nicht mehr so. Ne?
Nee, ja.
Oder es ist in 5 noch irgendwie...
Nicht der Horror, da ist es eher die Unterdrückung.
Genau, die Unterdrückung durch die bösen Erwachsenen. Genau. Genau. Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. So viel zu Persona 3. Insgesamt sehr empfehlenswertes Spiel. Also wie gesagt, unsere Empfehlung, wer jetzt Persona 3 insgesamt noch nicht gespielt hat, keine anderen Möglichkeiten hat und nur die Switch hat, kann auf Persona 3 Portable auf jeden Fall zugreifen. Wer dann allerdings die Wahl hat zwischen 3 und 4, 3 Portable und 4 sollte dann eher Teil 4 nehmen, weil Golden, das ist ja Golden, Persona 4 Golden, und das ist ja die ultimative Version von Persona 4 eigentlich, die es ja jetzt von Persona 3 tatsächlich nicht gibt. Ne? Ultimative Version. Mhm. Ja, genau. Ja, dann kommen wir mal zum Abschluss zu unserer üblichen Rubrik: Was haben wir die letzte Woche gespielt? Jonas, was hast du letzte Woche gespielt?
Ich habe hauptsächlich Dragon's Dogma 2 gespielt,
mhm,
was ja auch ein japanisches Rollenspiel ist, Fragezeichen.
Mhm. Ja.
Was ja doch auch eher aussieht wie ein
westliches
Rollenspiel. Mhm.
Ja.
Aber wenn man spielt, dann merkt man schon, dass es eher von Japanern gemacht wurde.
Ja, also ja, auch die Kämpfe halt. Ne?
Mhm. Gefällt mir ziemlich gut. Ich mochte den ersten damals schon. Der ist eigentlich exakt dasselbe, was man jetzt auch spielen kann, nur halt in hübscher.
Und größer wahrscheinlich, ne?
Und größer, ja.
Mhm.
Das heißt, im Grunde ist es ein Open-World-Rollenspiel, wobei die Welt jetzt nicht so groß ist und auch gar nicht so offen, sondern halt auch viele strukturierte Elemente hat, in der man dann halt mit seinen Verbündeten rumrennt und große Monster erlegt und
das
halt
auch so
viele Sachen beachten muss, weil man zum Beispiel auch begrenztes Inventar hat und es auch viel Physik gibt. Das heißt, wenn die Gegner einen umhauen, dann liegt man auch mal länger auf dem Boden. Es ist auch alles ein bisschen langsam und entschleunigt.
Mhm.
Und die Quests können ablaufen. Also es ist alles ein bisschen, will nicht sagen anspruchsvoller, aber nicht so glatt gebügelt wie in sonstigen Rollenspielen. Und es ist ganz unterhaltsam und es kommt halt auch richtig gute Abenteuerstimmung auf, wenn man dann nachts unterwegs ist und halt
sehr
weit weg ist von der Stadt,
weil man ja auch gar nicht. Ich erinnere mich an Dragon's Dogma 1, als ich das erste Mal nachts war. Das ist so stockdunkel in dem Spiel nachts. Das ist unglaublich. Das ist wirklich
wie
nachts.
Wenn man keine Laterne hat, dann steht man wirklich da.
Mhm, genau. Und ja, also das Highlight von Dragon's Dogma ist ja immer der Kampf gegen die riesigen Monster. Ne? Das ist ja immer cool inszeniert. Das ist, glaube ich, jetzt im zweiten Teil. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass es gar keine so große Open World ist. Das hat mich jetzt auch wieder mehr Interesse gemacht. Ich interessiere mich auf jeden Fall für das Spiel, hab das nur so ein bisschen so nach hinten erstmal geschoben. Aber finde ich es auch interessant, weil so viele haben ja jetzt so viel Open World. Ist dann auch nicht.
Sie ist nicht klein, aber man hat halt den Überblick. Und es gibt nichts. Sie ist halt recht verwinkelt und mit vielen Höhlen und so.
Ah ja, okay.
Es kommt einem groß vor, weil man halt kein Pferd hat oder sowas.
Ah ja.
Und nicht fliegen kann.
Mhm.
Zumindest weiß ich nicht, ob man fliegen kann.
Mhm.
Aber es ist auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel.
Okay,
Aber was
cool.
hast du denn gespielt?
Ich habe zwei Sachen gespielt. Habe ich Alone in the Dark gespielt, also das neue Alone in the Dark. Hast du es auch mal gespielt oder noch nicht?
Nee, ich habe es immer noch auf der Liste
Mhm.
und werde es irgendwann mal nachholen noch.
Ja, also es ist ein gutes Survival-Horror-Spiel, wie ich finde. Hat allerdings so ein paar Macken, die es jetzt nicht so in die oberen Gefilde katapultiert, leider. Es ist vom Design her, finde ich es richtig schön. Also das Haus ist ja quasi ein Remake vom ersten Teil, wenn man so will. Das Haus ist wirklich super schön gemacht und so. Es ist alles toll aufgemacht und so, auch die Räume. Ich mag auch, dass es sehr großen Fokus auf die Puzzles hat tatsächlich. Also wenn man in dem Haus ist, ist wirklich der Hauptfokus auf Puzzles zu lösen und die sich auch über die Räume, über mehrere Etagen gegebenenfalls auch verteilen. Und ist sehr komfortabel auch gemacht von der Karte her. Man weiß auch eigentlich, ich weiß eigentlich immer, wo man hin muss und so und was man machen muss. Und in dem Haus trifft man halt auch auf andere Charaktere, wo dann der Aspekt kommt. Mit dem Horror, Survival-Horror ist dann, dass man auch quasi andere Dimensionen sozusagen betritt oder andere Gegenden betreten kann innerhalb durch so Portale innerhalb des Hauses. Und da gibt es dann auch Monster und Kämpfe. Und das ist so ein bisschen der Schwachpunkt. Also ich finde, dass die Kämpfe nicht so gelungen in dem Spiel. Also das ist ein bisschen hakelig. Besonders der Nahkampf. Also ja. Es geht,
Ja,
es
ich
ist
habe
ein.
gehört, dass die Rätsel schon das Highlight sein sollen.
Genau, die Rätsel und die Story und auch tatsächlich auch die Szenarien, zu denen man kommt später. Also es sind richtig coole, auch richtig Lovecraft-mäßige Szenarien dabei. Richtig, richtig cool gemacht. Auch so für Kenner des Lovecraft-Mythos so ein bisschen und so. Also es sind ein paar wirkliche Highlights dabei, auf jeden Fall. Das Spiel ist auch recht kurz, sind nur so 8 Stunden pro Charakter, gibt ja zwei Charaktere, die man auswählen kann und ist auch mal gut, mal wieder so ein re recht kurzes Spiel auch zu haben, wie ich finde. Also ich
Auf
finde,
jeden Fall.
es ist ein gutes Spiel, sollte es, also gerade für Horrorfans kann man die auf jeden Fall mal angucken, aber man muss jetzt nicht unbedingt einen Vollpreis oder so, man kann auch ein bisschen warten noch, ne? Wie gesagt, die Kämpfe. Aber vielleicht haben sie es auch gemerkt, weil tatsächlich so viele Kämpfe gibt es dann tatsächlich nicht. Irgendwie.
Ja, das ist schade, aber vielleicht kommt ja Nachfolge raus, der das
Ja,
dann auch verbessern kann.
genau. Also das wäre schon. Genau. Und sonst habe ich noch Final Fantasy VII Remake Intermission gespielt, also die Zusatzepisode von Final Fantasy VII Remake, weil die hatte ich noch nicht gespielt, da ich damals, also die mit Yuffie, ne, da hatte ich noch keine PS5 und ich wollte das jetzt nochmal nachholen, bevor ich jetzt mit Rebirth dann demnächst anfange. Und ja, gefällt mir gut. Ist cool. Also macht Spaß. Es ist relativ kurz, glaube ich. So, ich glaube, kommt man relativ schnell durch. Also unter 10 Stunden, aber ganz, ganz gut. Ganz nette Bosse wieder und so. Also gefällt mir gut. Ja, genau.
Ja, schön.
Genau. Ja, damit wären wir am Ende angelangt. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Jonas. Hat viel
Nee,
Spaß
ich
gemacht.
bedanke mich und danke fürs Zuhören.
Genau, danke fürs Zuhören. Und was in der nächsten, in der ne im nächsten 536. Podcast dann kommen wird, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht Princess Peach Showtime. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Vielleicht ist es auch ein anderes Thema. Lasst euch einfach überraschen. Bis dann. Je nach
Bis dann.
schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann und wo ihr das hört. Bis zum nächsten Mal.
Ja,
Tschüss.
tschüss.